ein Gast, eine Stunde, das ist eigentlich die Tradition, aber die durchbrechen wir jetzt mal. Also zwei Frauen, ein Mann, eine Stunde und wir reden über Ausstieg und Aktionen. Ich freue mich, dass Susanne Knorr da ist und Tilly Büchner. Hallo und schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Geht's euch noch gut?
Ja.
Also, ihr könnt noch lachen, weil das ist ja, also ihr bereitet ja gerade eine Ausstellung vor, die am 4. Dezember eröffnet wird. Nee, am 7. Am 4. Dezember war ja die andere Sache, ne? Das ist ja da, genau. Können wir auch nochmal drüber reden. Am 7. Dezember zwischen Ausstieg und Aktion und da geht es um die Erfurter Subkultur der 60er, 70er und 80er Jahre. Das ist ja längst überfällig, Teli, oder? Dass es mal so eine Ausstellung geben müsste, sollte, das hätte es eigentlich schon vor 10, 15 Jahren geben müssen, aber manches braucht seine Zeit?
Ja und nein, du sagst es, manches braucht wirklich seine Zeit. Es ist einfach nach 25 Jahren, glaube ich, so ein ganz guter Abstand entstanden. Einerseits sind die Erinnerungen noch sehr lebendig und ganz wach und andererseits sind die emotionalen Wogen auch schon ein bisschen geklettet, sodass man mit einem distanzierten Blick, würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, aber zumindest mit einem Abstand drauf gucken können. Und es ist uns ganz wichtig, dass wir diesen weißen Fleck einfach auch füllen. Und es ist interessant, was wir alles gefunden haben.
Obwohl ja die Grundlage Leidenschaft ist ja und irgendwie aufbegehren und irgendwie nicht einverstanden sein oder einfach nur jung sein. Und das mal schwer zusammenzufassen, was die Subkultur, die Erfurter Subkultur der 60er, 70er und 80er ausgemacht hat, kann man mit drei Worten nicht sagen, oder?
Nee, das kann man nicht sagen, aber es macht vor allen Dingen auf ein Dilemma auch aufmerksam. Bei anderen Recherchen kann man ja viel in Museen oder auf Archive oder Sammlungen zurückgreifen. Das war hier so gut wie überhaupt nicht möglich. Also im Grunde genommen sind wir in den Archiven oder Sammlungen, Privatsammlungen abgetaucht und vor allen Dingen in den Ateliers der Künstlerinnen und Künstler, die mit uns nochmal diesen Gang gegangen sind, 30 Jahre zurück. Manchmal 40 Jahre, manchmal 20 Jahre, je nachdem.
Ja, wie es geht die Zeit vergeht.
60er, 70er und 80er.
Wollen wir mal kurz über euch noch reden? Ihr seid ja zwei von drei Kuratorinnen, die diese Ausstellung ja gemanagt haben, ausgewählt haben, alles zusammengebracht haben. Teli, du bist im richtigen Leben Geschäftsführerin von Bündnis 90 Die Grünen im Stadtrat und bist aber auch freie Kuratorin und kommst eigentlich aus der Kunstszene. Im Moment machst du einen Abstecher in die Politik, aber du bist trotzdem noch Kuratorin. Was bist du eigentlich?
Ich glaube, dass sich das ganz gut verbinden lässt. Ich sag mal, in meiner kuratorischen Arbeit habe ich ja auch immer auf Dinge in der Politik oder sag mal aus dem gesamtgesellschaftlichen Leben zurückgegriffen. Ob das jetzt Projekte im öffentlichen Raum waren, da direkt vor der Staatskanzlei oder ob es eine Ausstellung war, die das Kaufhaus des Ostens hieß. Also ganz viel verbindet sich da, glaube ich, miteinander. Ich würde gern eins noch sagen, vielleicht so ganz zum Anfang nochmal gehen. Wir sind vier Kuratoren und die Idee für die Ausstellung, die hatte Reinhard Zapka. Das ist ein Künstler, der vor allen Dingen in den 70er Jahren hier sehr aktiv war und dann nach Berlin gegangen ist. Der hat mit Gabi Stürzer gesprochen und die beiden sind dann auf uns zugekommen und so sind wir ein wunderbares Viererteam.
Als Gabi Stürzer-Kachold ist ja die dritte und wer ist jetzt?
Reinhard Zapka.
Ah, okay.
Und dem ging auch die Initiative aus und der hatte die Idee für diese Ausstellung.
Und den habe ich jetzt unterschlagen. Wie schlimm. Na trotzdem, ihr beide seid jetzt im Montagsgespräch. Nochmal zu dir, Teli, für die, die dich nicht kennen. Du hast am 4. Dezember 1989, damals 29-jährige Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit besetzt, mit vielen anderen Frauen zusammen, das jetzt sich jetzt am 4. Dezember, bist du dann eine Frau der friedlichen Revolution, während die Männer noch im Bett gelegen haben, unter anderem dein damaliger Mann, Bürgerrechtler Matthias Büchner, der das neue Forum mitgegründet hat, habt ihr als Frauen in der Eiseskälte vor wie vielen Jahren ist es jetzt?
24
Jahre. Oh Gott, ja, es ist her. Also am 4. Dezember jährt sich's, hast du die Stasi besetzt und warst eine politisierte Frau, aber hast aber auch schon immer irgendwie Kunst gemacht, oder? Man kann das nicht trennen.
Man kann es nicht trennen. Also das ist extrem vielschichtig. Ich verstehe mich auch nicht in erster Linie als Künstlerin, wobei ich schon mit Leidenschaft die Performances damals mitgemacht habe und auch einige Aktionen mit der Künstlerinnengruppe zusammen. Ich habe auch am Theater Weitspeicher gearbeitet. Also bei mir ist es, glaube ich, wirklich immer so eine Verflechtung von Kunst und gesellschaftlichen Aspekten. Und das durchzieht eigentlich mein ganzes Leben. Ich glaube, so der wichtigste Aspekt ist eigentlich für mich, Räume für Kunst zu schaffen.
Den habt ihr ja geschaffen mit dem Kunsthaus. Ne? Das hast du mitgegründet, mit aufgebaut. Gibt es heute noch sehr erfolgreich. Du gehst andere Wege, aber bist dem wohlgesonnen und machst da auch doch ab und zu noch mal mit.
Nee, dort mache ich nicht mit, aber es gibt ja genügend andere Räume und Möglichkeiten in dieser Stadt und Vernetzungen und Verflechtungen, also wo wunderbare Möglichkeiten sind. Also Susanne sitzt neben mir, wir haben in den letzten Jahren wunderbare, große, vor allen Dingen thematische Projekte zusammen auf die Beine gestellt im öffentlichen Raum, aber vor allen Dingen auch in der Peterskirche.
Ja, bei euch habe ich das Gefühl, dass die Chemie stimmt, dass ihr irgendwie Spaß in der Arbeit habt, dass ihr euch wohlfühlt. Susanne Knorr, die zweite in der Runde, du bist Kuratorin, angestellt bei der Stadt für die Forum Konkrete Kunst, Weitspeicher, Kunst im öffentlichen Raum. Das heißt, auf der einen Seite bist du bei der Verwaltung angestellt, auf der anderen Seite willst du Kunst präsentieren. Steht sich das im Weg, Stadtverwaltung und Kunst, oder geht das ganz gut?
Also für mich geht das ganz gut, weil ich finde, man hat da einfach in dem Moment, wo man dann in der Stadtverwaltung ist, auch ganz andere Einflussmöglichkeiten, als wenn man jetzt ganz außen vor stehen würde. Also das gibt natürlich Vor- und Nachteile, aber ich denke, das ist ja eine ganz gute Konstellation. Und ja, die Arbeit ist einfach fantastisch. Man kann wirklich sehr viele Ausstellungen selber initiieren, auf die Beine stellen, Ideen entwickeln. Und wenn man dann daneben auch noch solche Projekte hat, die wirklich auch über einen langen Zeitraum gehen. Also wir arbeiten jetzt seit über 2 Jahren an diesem Ausstellungsprojekt und ja, es geht dem Ende zu, dann ist das auch irgendwie ein tolles Gefühl. Und dann fühlt man sich auch richtig an dieser Stelle.
Wir haben eben die Kurzgeschichte von Teddy Büchner gehört, eingedampft auf 2 Minuten. Wie ist deine Geschichte? Wie bist du zur Kunst gekommen? Was hat dich zur Kunst getrieben?
Mich hat zur Kunst getrieben ein Studium, was ich in Erfurt begonnen habe. Und wie wirklich viele der Akteure dieser Ausstellung, was wir jetzt im Nachhinein festgestellt haben, habe ich auch an der Pädagogischen Hochschule in Erfurt angefangen.
Lehramt, oder?
Ja, damals hieß das ja noch nicht Lehramt.
Wie hieß das damals?
Das war eine Lehrerausbildung, Kunsterziehung, Germanistik.
Kunsterziehung, Germanistik.
Genau, und da war einfach auch schon die Kunst dabei. Da natürlich auch eher mit solchem Praxisbezug, also selber was zu schöpfen, zu produzieren. Und das hat sich dann aber relativ schnell ad acta gelegt. Und ich habe dann noch eine andere Berufsausbildung gemacht und bin dann später nochmal dazu übergegangen, habe, ich möchte Kunstgeschichte studieren, also jetzt sozusagen die Seite wechseln, zur Theorie gehen. Und das habe ich dann in Jena an der Friedrich-Schiller-Universität durchgezogen, dieses Studium.
Bisher in der freien Szene und jetzt bist du sozusagen angestellt und kannst sozusagen in festen Strukturen machen und nicht prekär bezahlt und hast auch dadurch ganz andere Möglichkeiten und fühlst dich wohl in der Rolle. Also
ja, weil ich einfach auch wirklich viele Freiheiten habe und viele Dinge, viele Ideen umsetzen kann.
Eine Freiheit ist, diese Ausstellung zu organisieren, denn die ist ja sozusagen in einem städtischen Museum in der Kunsthalle. War das schwer, die Protagonisten zu überzeugen, das eben an so einem etablierten Ort zu machen? Weil es ist ja eigentlich was Schmutziges, was Böses.
Nein, also wir haben, glaube ich, mit Kai-Uwe Schotz einen wirklich sehr guten Ansprechpartner gehabt. Wir haben im Vorfeld natürlich schon relativ lange an dem Konzept, an der Konzeption gearbeitet und dann mit dieser Konzeption ihn relativ schnell überzeugen können.
Was ist die Grundidee, wenn man jetzt jemand überzeugen sollte, in die Ausstellung zu gehen, zwischen Ausstieg und Aktion, Tilly? Was soll diese Ausstellung, was soll die zeigen, was soll die bringen? Als altes, also ist ja mehr als nur über alten Kram zu reden.
Ja, das wird es mit Sicherheit. Also die Ausstellung zwischen Ausstieg und Aktion, der Titel versucht es einfach schon zu fassen, was in dieser Zeit alles passiert ist. Also die subkulturelle Szene ist sehr heterogen gewesen in diesen 30 Jahren. Das fängt mit der Ateliergemeinschaft an und endet eigentlich beim Punk. Also da sieht man schon, dass es ein Riesenbogen ist, der geschlagen wird. Interessant ist gewesen, dass wir beobachtet haben, dass also selbst in so einer relativ kleinen, überschaubaren Stadt wie in Erfurt, es sehr, sehr viele verschiedene Szenen und Gruppen gegeben hat, die sich alle untereinander logischerweise kannten, aber wenig Berührungspunkte hatten. So Schnittmengen, peripher sicherlich immer wieder. Aufmerksam machen will sie eben vor allen Dingen auf Künstlerinnen und Künstler. Wir stellen etwa 50 vor und noch 2 Künstlergruppen.
50, doch so viel.
Ja, ja, doch. Und da mussten wir wirklich eine Auswahl treffen. Das ist keinesfalls alles. Und das ist auch das kann die Ausstellung auch gar nicht leisten. Sie erhebt also überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es ist am Ende natürlich auch eine subjektive Auswahl der Kuratoren.
Subjektive Auswahl ist ja sozusagen die Idee. Nochmal zu der Stimmung in dieser Zeit, wo man 3 Jahrzehnte ja schwer zusammenfassen kann, 60er, 70er und 80er Jahre, wie da die gesellschaftliche Stimmung war. In der Geschichtsschreibung könnte man dann vermuten, die Stasi hat alles unter Deckel gehalten und sowas wie eine subkulturelle Szene und Punk und Ateliergemeinschaften, was frei ist, was jenseits von Künstlervereinen Einigung staatlich verordneten gab es da nicht viel, aber es gab doch was. Wie konnte denn sowas trotz Unterdrückung und trotz Diktatur entstehen?
Ich glaube, das ist der unbedingte Wille der Akteure gewesen. Wir haben ja auch große Diskussionen gehabt, bin ich Subkultur oder bin ich keine Subkultur? Und wir verstehen, wir haben versucht, alles zusammenzufassen, was jenseits dieses diktierten Kunst- und Kulturbetriebes der DDR verordnet wurde.
Also jenseits vom Verband der Bildenden Künstler oder diesen staatlichen Organisationen, wo alle ja organisiert waren?
Ja, ja. Und da gehören genauso Hauskreise dazu. Das ist interessant, es hat viele Hauskreise in Erfurt gegeben, die sich mit bildender Kunst beschäftigt haben. Es gab ein Collagenfest bei Familie Lindner. Da war die Eintrittskarte eine Collage, die man mitbrachte. Es wurde ein Preis initiiert, das goldene C, das wurde verliehen. Also es gab wirklich sehr, sehr vielfältige Aktivitäten. Das ist halt eher so bürgerlichen Kreis angesiedelt gewesen. Die Künstlerinnengruppe zum Beispiel, das ist die einzige Gruppe in der DDR gewesen, Künstlerinnengruppe, die sich mit Performance, mit Fotografie und so weiter beschäftigt hat. Es gab keine andere dieser
Art. War das dieser Dunstkreis, aus dem dann das Kunsthaus hervorgegangen ist?
Genau. Also es wurde 1984 gegründet von Monika Andres, Verena Küselka, Gabriele Stötzer und Monique Förster. Und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, aber ich glaube, das sind so die wichtigsten vier Gründungsmitglieder gewesen. Und da ist über die Jahre ganz viel passiert. Es ging los mit den Fotoaktionen, es sind super 8 Filme entstanden. Aber es ist natürlich auch ein Austausch über gesellschaftliche Fragen gewesen und immer eine Auseinandersetzung mit Kunst und natürlich irgendwann auch das Bestreben, in die Öffentlichkeit zu geben. Sagen wir, die Ausstellungsmöglichkeiten oder die Möglichkeiten, Performances zu zeigen, gab es ja für diese Form von Kunst nicht, weder für die Punks noch für die Künstlerinnengruppe noch für andere, die im sogenannten Untergrund oder eben auch in der Subkultur gearbeitet haben. Und so mussten Räume geschaffen werden. Und das ist dann gleich ein neues Kapitel, die privaten Galerien und die Wohnungen und so weiter.
Also denkt man gar nicht in dieser bräsigen DDR, dass es dann sowas gab. Susanne Knopf, was waren denn diese Hauskreise? War das so halb öffentlich oder wie musste man sich das vorstellen? War ja auch sicher gefährlich, wenn es nicht öffentlich war. Hat man immer die Gefahr, dass die Stasi oder irgendjemand dabei war und das verboten werden konnte. Was waren denn Hauskreise?
Na, so wie Teli einfach schon angefangen hat zu beschreiben. Es gab in Erfurt mehrere, unter anderem den von Lindners, aber auch von Barbara Jakob. Und die haben bestimmte Veranstaltungen initiiert mit einer gewissen Regelmäßigkeit, zu denen geladen wurde. Also das war eben
zu Hause in der Wohnung?
In ihren Wohnungen, ja, okay. Genau. Und das war eben nicht öffentlich, sondern es gab diese Einladungen, die dann auch ganz persönlich verschickt wurden. Und
per Post, das war ja nichts mit irgendwie sich in sozialen Netzwerken verabreden, anrufen, SMS schreiben, war nicht drin.
Das war nicht drin, man hat vieles sicher über die Post gemacht, man hat vieles sicher in der Stadt auch von Hand zu Hand weiterreichen können. Es gab sicher auch Veranstaltungen, wo es einfach die Mundpropaganda gewesen ist. Also das hat, glaube ich, auch sehr gut funktioniert. Das haben dann auch die Veranstaltungen der Punks gezeigt, also die Konzerte, wo ja die Punks dann auch, weiß ich, durch die Republik gereist sind und im Vorfeld trotzdem davon erfahren haben, dass, weiß ich, in Berlin, in Leipzig irgendwo am Wochenende ein Konzert stattfindet. Und wir haben, wie gesagt, bei unseren Recherchen viele interessante Dinge gefunden und unter anderem zum Beispiel auch eine solche Karte, die zu einem Punk-Konzert einlädt, wo es eine Wegbeschreibung darauf gibt und noch diesen Hinweis, und das ist, glaube ich, was wir alle irgendwo noch recht präsent haben, dass die Punks wirklich ziemlich verfolgt wurden und dass die sich so verabredet haben, dass sie eben nicht alleine reisen, sondern in Gruppe, um einfach auch geschützt zu sein. Und ich glaube, solche Strukturen, sich zu schützen, weil du das vorhin auch gefragt hast, wie das mit der Stadtsicherheit funktioniert und so, die hat man einfach entwickelt. Also ich meine, man hat ja in diesem Land gelebt und man kannte natürlich auch irgendwo die Grenzen, die Schwierigkeiten. Und ich denke, daraus hat man einfach auch immer wieder gelernt und hat versucht, neue Wege zu finden, bestimmte Dinge einfach zu umgehen.
Also es war schon ein Unterschied, ein Punkkonzert zu organisieren oder ein Hauskreis. Und darüber werden wir nochmal reden, obwohl die Punkszene ja eigentlich in Weimar war und Erfurt irgendwie nur so am Rande. Darüber können wir nochmal reden, wo denn die Punkszene in Thüringen eigentlich war. Da sagen die Weimar, nee, das waren wir doch, natürlich in Weimar. Und Erfurt sagen, bei uns gab es aber auch was. das besprechen wir mit Susanne Knorr und Tilly Büchner, zwei Kuratorinnen der Ausstellung Zwischen Ausstieg und Aktion, die Erfurter Subkultur der 60er, 70er und 80er Jahre. Und diese Ausstellung wird am 7. Dezember eröffnet in der Kunsthalle am Fischmarkt 1. Ihr habt auch Musik mitgebracht. Das eben gehörte Stück, also vor unserer kleinen Plauderei, war Half Moon Run. Der Bezug ist, dass die in der Mehlhose gespielt haben und die Mehlhose auch was für euch macht?
Genau, also das ist sehr schön. Wir haben so eine Art Kooperation mit dem Kulturcafé Franz Mehlhose. Und zwar werden dort während der Ausstellungslaufzeit 5 Filme gezeigt. Das heißt, eigentlich werden 6 Filme gezeigt. Das sind 5 Veranstaltungen, eine Veranstaltung mit 2 Filmen. Und ja, wir freuen uns einfach, dass Franz Mehlhose, also Ralf Neuss in dem Fall, uns die Möglichkeit gegeben hat, dort die Filme zu präsentieren. Und das sind Filme, die aus der DDR kommen, beziehungsweise dann auch 1990 gedreht wurden. Also die DDR thematisieren. Wir haben einen Spielfilm, der Rest, das sind Dokumentarfilme, aber wirklich ganz spannende Filme von Regisseuren, die teilweise auch von der Filmhochschule in Babelsberg exmatrikuliert wurden wegen ihrer Arbeiten. Und ja, Filme, die eigentlich ganz, ganz selten zu sehen waren. Und wir haben auch noch einen Beitrag von Klaus Löser. Das wird dann ein Vortrag werden, einen Abend über einen bestimmten Regisseur, der auch in unserer Ausstellung dann eine Rolle spielt.
Also nicht nur eine reine Ausstellung, sondern da gibt es ein Begleitprogramm dazu ab 7. Dezember. Darüber werden wir noch reden. Das war die Musik, die wir als Einstieg gehört haben. Und Tilly, du hast noch eine Musik von Gudrun Gut mitgebracht. Wieso das? Einfach nur, weil es cool ist?
Na ja, cool ist es auch. Aber Gudrun Gut ist, glaube ich, gehört zu den Aktivistinnen der Untergrundszene in Berlin. Sie hat eine Band mit 5 Frauen gegründet. Sie hat Punkmusik gemacht und Technomusik. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Querverbindungen und ich finde sie einfach richtig gut.
Ausgewählt von Tilly Büchner. Nun gut, Gudrun Gut. Die DDR war auch cool, schräg, avantgardistisch. Es gab einen Underground oder einen Untergrund, Punks, verbotene Musik, nicht konforme Mode. Und die Ausstellung, über die wir jetzt sprechen, thematisiert die Formen künstlerischer Subkultur, speziell für die Stadt Erfurt. Und damit eine Szene, die zum Ende der 70er und zu Anfang der 80er Jahre immer vielfältiger und politischer wurde. So heißt es in einem Ankündigungstext für die Ausstellung Zwischen Ausstieg und Aktion, die Erfurter Subkultur der 60er, 70er und 80er Jahre. In der Kunsthalle und zwei Kuratorinnen, nämlich Susanne Knorr und Tilly Büchner, sind zu Gast. Das ist ja eine Arbeit, nämlich an die großen Spaß macht, die euch auch Spaß gemacht hat, weil ihr irgendwie einen Bezug dazu habt, weil ihr in Erfurt lebt. Das ist ja eigentlich ein Geschenk, sowas zu machen, aber auch riesige Arbeit, oder Tilly?
Also, du bist immer in der Lage, das so wunderbar auf einen Satz runterzubrechen. Genau so ist es. Also es ist natürlich eine Riesenchance, aber es ist auch eine ganz große Herausforderung. Und es hat tatsächlich richtig Spaß gemacht und es fordert uns alles ab. Aber wir machen es gerne und es ist von einer extremen Intensität, das muss man auch sagen. Weil es natürlich auch heißt, dass man in die eigene Geschichte zurückgeht und die Künstlerinnen und Künstler im Grunde genommen an die Hand nimmt oder beziehungsweise sie ihre Bereitschaft zeigen, ebenfalls in diese Jahre wieder zurückzugehen. Und es ist wirklich extrem beeindruckend gewesen, was wir an Geschichten gehört haben, aber auch was wir an Arbeiten gefunden haben. Wir haben uns ja über ein Jahr Zeit gelassen, an der Konzeption zu arbeiten. Das war uns ganz wichtig, da können wir nachher auch noch was dazu sagen, weil wir eben denken, dass die Zeit nicht nur über die künstlerischen Exponate zu fassen ist, sondern wir weiten das ein ganzes Stückchen noch aus. Auch in der Ausstellung anhand von Dokumenten werden noch andere Bereiche beleuchtet.
Also die politischen oder was für Bereiche?
Genau, also zum Beispiel spielt die Vernetzung eine ganz große Rolle, ne? Gerade wenn man in so einer Stadt wie in Erfurt lebt. Und die ist keine Einbahnstraße gewesen, sondern die Erfurter Künstlerinnen und Künstler waren viel unterwegs, vor allen Dingen in Berlin, in Chemnitz, auch in Dresden, zu Lesungen, zu Performances, aber auch zur Ausstellung. Und genauso waren zum Beispiel Ralf Kerbach, Cornelia Schleimen, Namen, die man heute eben im internationalen Ausstellungskontext findet, auch hier in Erfurt und haben hier Sachen gezeigt. Gundula Schulz-Eldoui war bei Lindners zu Gast und hat eine Ton-Dia-Installation.
Das gibt's ja nicht.
Ja, es gab also schon, es war wirklich was los, wenn man die richtigen Kanäle und den richtigen Blick hatte, konnte man in Erfurt schon auch Dinge erleben. Aber das ist die eine Seite. Die andere ist natürlich, dass wirklich auch sehr bewegende Geschichten gewesen sind, die wir gehört haben. Und wir haben eine Idee entwickelt, dass es einen Ausstellungskomplex auch gibt, anhand dessen die Künstler gebeten wurden, an einem persönlichen Gegenstand eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und mit eurer Unterstützung konnten wir die Texte jetzt einsprechen.
Also man kann auch was hören.
Ja. Man kann also diesen Gegenstand sich ansehen und dabei hören. Und da kommen natürlich viele Geschichten zutage. Die Staatssicherheit spielt natürlich eine Rolle, die kann man nicht ausklammern, wenn man sich diese Zeit ansieht. Und das reicht über Verfolgung, Bespitzung, Verleumdung bis hin zu Inhaftierung. Und das sind natürlich Geschichten, die fast jede Biografie geprägt haben. Also keiner, der in dieser Szene gearbeitet hat oder tätig war, aktiv war, selbst die Sympathisanten oder Besucher, sind in dieses Netzwerk einfach geraten.
Also von den Hauskreisleuten bis zu den Punkleuten, ja, von denen man es ja noch am ehesten vermutet, also auch die, die eher so bürgerlich, bildungsbürgerlich, ja, drauf waren und sich da zu Hause getroffen haben, ein bisschen Kunst gemacht haben, selbst die hatten auch mit Verfolgung, Repression zu rechnen.
Die haben einen riesen operativen Vorgang gehabt und waren, nachdem sie diese Akten nach der Wende gesehen haben, im Nachhinein völlig entsetzt, in welchem Ausmaß sie bespitzelt, beurteilt, verurteilt und eben auch Maßnahmepläne angesetzt wurden, wie solche Dinge zu zersetzen sind. Aber dort haben sie, natürlich waren immer auch Mitarbeiter oder die sogenannten EMs zu solchen Veranstaltungen anwesend, aber sie haben es eben nicht geschafft, diese Dinge zu zersetzen. Entweder es gab dann wirklich offizielle Verbote, wie bei der Galerie im Flur beispielsweise, Entschuldigung, aber das ist durch diese innere Zersetzung ist kein Rankommen gewesen. Und Sascha Andersen zum Beispiel ist mit der Band Factory auch im Hauskreis bei Lindners im Garten aufgetreten.
In Erfurt. Meine Güte.
Und da wusste keiner, dass sozusagen die Staatssicherheit in Form von Sascha Andersen da schon sehr präsent mit am Tisch saß.
Ja, als Künstler. Da. Das geht ja auch, wie ich finde, auch um Geschichtsschreibung, um Geschichtsdeutung, um Deutungshoheit, dass nicht von Leute von außen kommen und sagen, so war Erfurt, so war die DDR, so war Thüringen. Es geht darum, dass Leute, die direkt einen Erfurt-Bezug haben, auch zu den Künstlern, tatsächlich die Geschichte schreiben. Susanne Knau, wie wichtig ist das, dass es eben, dass es auch ein Stück Geschichtsschreibung ist, oder wäre das zu viel gesagt?
Es ist natürlich ein Stück Geschichtsschreibung und vielleicht kann ich da noch ergänzen zu dem, was wir eben hatten mit der Staatssicherheit. Also wir haben wirklich Gabriele Stötzer als Kuratorin gehabt, die in der BSTU in Erfurt einen Forschungsauftrag hatte, direkt zu diesem Thema und dort Akteneinsicht nehmen konnte. Ich glaube, von über 20 Künstlerinnen und Künstlern, die Einverständniserklärung bekommen hat, in deren Akten zu schauen und anhand dann wirklich auch Forschungsergebnisse festzuhalten.
Die BSTU ist die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, die auf dem Petersberg sitzen. Genau. Und da konnte sie tatsächlich in den Akten blättern und recherchieren.
Ja, und das ist wirklich sehr erstaunlich. Also nur um jetzt einfach mal ein paar Zahlen zu nennen. Wir haben 1989 knapp 3000 offizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit im Bezirk Erfurt gehabt. Und nochmal Dreifache an EMs, also sprich 9000 EMs. Und das sind Zahlen, ich glaube, die kann man vergleichen mit einem großen volkseigenen Betrieb. Also das ist einfach kaum fassbar.
Und dann eine Handvoll Künstlerinnen und Künstler, da war schon eine 1:1 Betreuung oder 2:1, also das war schon heftig. Das ist die eine Geschichte, die ihr erzählen wollt, aber es geht natürlich auch um den Alltag, wie Menschen in der DDR gelebt haben. Geht es auch darum zu verstehen, was da für eine Stimmung war, was da für ein Geist, für ein Spirit da war?
Auf jeden Fall, klar. Und deshalb haben wir eben gesagt, wir möchten nicht nur eine reine Kunstausstellung präsentieren, sondern es ist eher eine kulturhistorische Ausstellung geworden, mit Schwerpunkt Kunst natürlich. Und das heißt für uns, dass wir ergänzend zu den Kunstwerken dann ja uns auch der Literatur gewidmet haben, Manuskripte ausstellen, Samizdat-Zeitschriften ausstellen. Also das Samizdat-Zeitschriften, das sind die Zeitschriften, die im Untergrund kursierten. Also die Künstler selber angefertigt haben, wo Schriftsteller ihre Gedichte drin veröffentlicht haben, wo man das Layout selber angefertigt haben, die über die Kopierer gegangen sind und dann in einer sehr, sehr kleinen Auflage Verbreitung fanden. Also zum Beispiel gab es den Reizwolf in Weimar, wo Klaus Bach mit federführend dabei gewesen ist. Und wir haben aber auch einige Zeitschriften, die direkt in Erfurt gedruckt wurden und hergestellt wurden. Das Erfurter Filterpapier zum Beispiel.
Erfurter Filterpapier.
Und es, ja, Gabriele Stötzer hat als Künstlerin dann für verschiedene Zeitschriften mitgearbeitet und an verschiedenen Zeitschriften mitgearbeitet, bei der Ariadne-Fabrik etc. Also das gibt da wirklich auch einen großen Pool. Auf sowas greifen wir auch zurück. Wir haben auch Schriftsteller, die ja mit einem Film präsent sind, einem Dokumentarfilm über sie. Das heißt, in dem Fall ist es Jürgen K. Hultenreich. Wir haben ja diese Manuskripte ausgelegt, wir haben Hörbeispiele in der offenen Arbeit zum Beispiel, gab es ja verschiedene Lesungen, Freier Klierk, Stefan Kraftschick haben gemeinsam eine Veranstaltung
zu DDR-Zeiten.
Zu DDR-Zeiten, genau. Diese Veranstaltung wurde aufgezeichnet und davon gibt es dann auch Mitschnitte in unserer Ausstellung. Ja, und ein anderer Schwerpunkt natürlich ist die Musik. Und bei der Musik geht es von Blues bis Punk querfeldein. Auch da haben wir verschiedene Hörbeispiele. Aber wir haben natürlich auch in dem Bereich, wo wir den Fokus auf die Punk-Szene in Erfurt gerichtet haben, auch Schleimkeime drin mit dieser ja zu DDR-Zeiten einzig produzierten Punk-LP im Westen produziert.
Und international sogar bei der BBC. Also das ist sozusagen internationale Wahrnehmung von Otze, von Schleimkeim. Also
genau, mit Switchermaschine, mit Conny Schleimer auf der zweiten Seite. Und Gestaltung hat Otze damals auch übernommen vom Plattencover. Und auch diese Platte haben wir in unserer Ausstellung.
Wow, Wahnsinn. Zwischen Ausstieg und Aktion, Tief. Also der Ausstieg war ja schwierig in der DDR. Also einfach mal nicht arbeiten gehen oder auszusteigen war ja schwierig. Da ist man dann darauf hingewiesen worden. Das war mal dann asozial und Aktion. Was meint nochmal der Titel? Was ist zwischen dem Ausstieg und der Aktion? Wie würdest du den Titel erklären?
Na, das sind zwei ganz wesentliche Aspekte. Ausstieg ist jetzt noch nicht mal im Sinne von Resignation gemeint, sondern es sind ja, also gerade Ende der 80er Jahre sind die Städte ja ausgeblutet. Es sind unglaublich viele Leute weggegangen. Und
den Ausstieg meinst du, also in den Westen zu gehen, oder?
Nein, ich glaube, das kann man weit fassen. Also man kann einerseits sagen, wohin sind die Leute gegangen? Sind sie geblieben? Sind sie gegangen? Warum sind sie gegangen? Das ist auch eine Frage, die wir den Künstlerinnen und Künstlern für den Katalog gestellt haben. Aber es ist natürlich auch der Ausstieg aus diesem sogenannten normalen bürgerlichen Leben. Und dieser Ausstieg kann ja was Aktives, also ein Ausstieg ist natürlich immer ein aktives Wort, aber es kann sein, dass man sich von einem Ideal, von etwas verabschiedet und deswegen Aktion, was es dann natürlich sofort auch wieder in Richtung lenkt, dass eben dieser Ausstieg nicht mit zu Ende gehen oder mit aufhören, sondern dass es bedeutet, dass man sich zu einer anderen Lebensform entschieden hat, als die in diesem eng gefassten Rahmen möglich war. Und viele haben eben diesen eng gefassten Rahmen oder haben diese Möglichkeiten für sich nicht gesehen und sind dann doch weggegangen.
Mhm. Du bist nicht weggegangen und ich habe ein altes Zitat von dir gefunden, das im Interview mit der TLZ. Wir waren mit den Strukturen unzufrieden, aber wir wollten den Sozialismus an sich nicht abschaffen. Demokratischer, offener, anders sollte er sein. Vielleicht war das inkonsequent, überlegt sie heute. Das ist auch schon vor ein paar Jahre her. das hast du gesagt.
Ja. Man sagt ja viel. Nein, dazu stehe ich auch noch. Aber das muss man natürlich in dem Kontext sehen, wo man es einordnet. Und das sehe ich heute natürlich anders. Ich glaube, dass das alles so richtig gewesen ist, dass der Weg konsequent gegangen werden musste, weil das Zeitfenster war, glaube ich, nicht groß. Aber in dem Moment, als wir auf die Straße gegangen sind, da war mein Ansinnen nicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich wollte nicht annektiert werden. Das war
also
nicht wirklich meine Motivation.
War die nicht die Motivation?
Ich sage mal, eine Vereinigung, darunter stelle ich mir am Ende auch was anderes vor. Eine Vereinigung heißt, dass beide Seiten gucken, wo sind ihre Dinge, die für sie wichtig und gut sind und die vielleicht auch zusammengeführt werden können. Das hat aus meiner Sicht so nicht stattgefunden.
Du hast von einer eingemeindeten DDR gesprochen.
Auch noch,
ja. Ich gebe ja nur wieder was. Das ist also das auch in dem
ich
Sinne.
Das empfinde ich auch im Nachhinein noch so. Aber es stellt sich natürlich wirklich mit dem historischen Blick von heute die Frage, hat es die Chance gegeben, hätte es diese Zeit gegeben oder hätten dann einfach Frankreich und England und USA, hätten die dann, wäre es noch möglich gewesen. Ne? Das sind Fragen, die kann man nicht wirklich beantworten, aber ich sag mal, wie dieser Verlauf gewesen ist, das finde ich nach wie vor nicht so, dass ich das sehr zufriedenstellend finde. Und damals war das Gefühl eben wirklich, also wirklich, wenn man nochmal versucht, in diese Situation zurückzugehen, mir kommt es ja auch absurd vor, wenn ich das heute höre, was da steht. Aber ich weiß schon, dass dieses Gefühl damals einfach war, ich will das, was ich hier habe, verändern. Ich will es so machen, dass es für mich gut ist. Und dieser sogenannte Kapitalismus, der ja damals auch noch eine andere Form hatte, ne, als heute. Heute sind ja auch viele Dinge wesentlich straffer und haben sich auch verändert in den letzten 20 Jahren. Den wollte ich so eins zu eins nicht haben. Das war nie meine Idee.
Jetzt sind wir bei einer politischen Diskussion, aber das ist natürlich hochpolitisch. War denn diese Subkulturszene, von der, die ja nicht homogen war, das habt ihr selbst schon gesagt, das war heterogen, also von den Hauskreisen bis zu den Punks, von der offenen Arbeit, Lesungen über Leute, die Musikperformance gemacht haben, Filme gedreht haben, Kunst gemacht haben, war das immer irgendwie politisch? Ging es da immer um die Ablehnung des Staates, der DDR? Kann man das so pauschal grundsätzlich sagen, dass das alles geeint hat? Die Ablehnung des politischen Systems, oder wäre das zu pauschal?
Das finde ich einfach zu platt, weil ich glaube, die Grundmotivation ist tatsächlich gewesen, Freiräume für Kunst zu haben, eine freie Meinungsäußerung in der Kunst, und das war per se politisch.
Ja. Und das möglicherweise auch in dem System, also in dem System
natürlich,
DDR?
Ja. Ja, also das war ja bezogen auf die DDR.
Also Susanne, wäre das zu kurz gegriffen zu sagen, das waren alle Systemgegner und Kämpfer für die sozusagen für die Abschaffung oder die Auflösung der DDR?
Ja, natürlich. Also das wäre jetzt einfach viel zu kurz, weil ich denke, in den Gesprächen ist wirklich das immer wieder rübergekommen, was auch Thiele jetzt geschildert hat, dass es eigentlich darum ging, zu verändern. Also auch zu verändern schon in den 60er, 70er und 80er Jahren. Und deshalb haben die Leute einfach für sich diese Freiräume gesucht, geschaffen und dort sozusagen ein anderes Leben geführt, also so parallel zu dem, was ja die Öffentlichkeit eigentlich gefordert hat. Und da gab es sicher Künstler, die auch sehr politisch gewesen sind, auch in ihren Aktionen, in ihren ja, Äußerungen, die dafür dann auch teilweise ins Gefängnis gegangen sind. Und es gab auf der anderen Seite Künstler, denen es wirklich hauptsächlich um diese Freiräume ging, um dieses kreative Potenzial, was sie ausleben wollten.
Und diese Nischen, das habt ihr ja auch recherchiert, die gab es tatsächlich. Kann man da sagen, was ist, wie viele Menschen das waren? Kann man da sagen, wie groß die Gruppen waren? Da lässt sich das im Nachhinein schwer rausfinden. Also es war auf jeden Fall natürlich eine Minderheit.
Ja, aber eine Minderheit, die schon durchaus es geschafft hat, öffentlich in Erscheinung zu treten. Also bei der Künstlerinnengruppe waren zeitweilig 15 Frauen bei den Performances beteiligt und auch in den Filmen, glaube ich, am Anfang noch nicht ganz so viele. Die Punks ist, glaube ich, schwer zu sagen. Vielleicht müsste man noch mal ein Wort auch zur Vernetzung sagen. Es hat vor Ort natürlich einige gegeben, aber es kam ja dann auch immer Punks auch nach Erfurt, oder die Künstlerinnengruppe hat auch andere nach Erfurt gezogen oder ist eben auch weggegangen. Ich glaube, es gibt diese große Unterscheidung zum Beispiel zwischen den Hauskreisen, die ja eher so ein Inner Circle waren und in einer
Abgeschlossenheit, familiäres hatten,
in einem Freundeskreis stattgefunden haben. Wobei man sagen muss, Mitte, Ende der 80er hat sich das auch verändert. Also es gab ja dann dieses Riesengartenfest, von dem wir vorhin schon mal gesprochen haben, wo Gabi Stützer und Heike Stephan ihre selbst entworfene Mode vorgestellt haben zu Musik von Hinzenstern, wo dann eben auch Cornelia Steinem und Tino Hahnemann Super 8 Filme gezeigt haben, die Punkband gespielt hat.
Kann ich vielleicht noch ergänzen, wenn es jetzt wirklich so um ein bisschen Zahlen geht. Michael von Hinzenstern hat mit dem Ensemble für intuitive Musik auch einen Auftritt in der Galerie im Flur gehabt, also auch einer der Privatgalerien, die von Gabriele Stützer geleitet wurde.
Das war in den 80ern?
Dieser Auftritt war speziell am 13. Februar 1989 zu einer Finissage. Auch damals gab es schon Finissagen, das ist keine jetzige Erfindung. Und dort haben sie ein Stockhausen-Konzert aufgeführt und Michael von Hinzenstern hat resümiert, im Nachhinein hat gesagt, es waren ungefähr, ich glaube, 60 bis 80 Leute dort gewesen.
Die haben Stockhausen gespielt, ja, meine Güte. Und das in Erfurt, in der Puffbohnen-Metropole.
Tja, also und im Begleitprogramm ist auch die Aufführung dieses Konzerts nochmal in der Kunsthalle geplant.
Nee.
Doch.
Das Begleitprogramm, das gibt es online noch nicht, aber bald. Ihr seid am Arbeiten, denn das macht mich jetzt dann doch schon, das interessiert mich jetzt doch schon, wenn dann so eine Aufführung kommen und also Filme gezeigt werden, da ist also doch einiges am Start. Wie lange wird denn die Ausstellung laufen?
Die läuft bis zum 2. Februar.
In der Kunsthalle?
In der Kunsthalle.
Jetzt muss ich erstmal verschnaufen und alles verdauen. Ihr habt Musik mitgebracht und das nächste Stück, was wir jetzt hören, ist von Die Art. Das ist eigentlich auch, DDR, war es schon Underground, die hatten zumindest zu DDR-Zeit eine Platte gemacht, aber gibt auch eine Verbindung zu Erfurt irgendwie. Und Susanne, du hast Die Art ausgesucht. Warum?
Ich habe Die Art ausgesucht, weil das für mich so ein bisschen dieses Lebensgefühl auch von damals widerspiegelt. Also das ist so eine Musik, die für mich einfach dazugehört.
Zwischenausstieg und Aktion. Wir reden über eine Ausstellung Erfurter Subkultur 60er, 70er und 80er Jahre, die am 7. Dezember in der Kunsthalle Halle zu Erfurt eröffnet wird. Und jetzt hören wir was von Die Art. Zwischen Ausstieg und Aktion, eine einmalige Ausstellung und erstmalig in dieser Form wird sich dem Thema Erfurter Subkultur der 60er, 70er und 80er Jahre angenommen und die Ausstellung wird am 7. Dezember in der Kunsthalle zu Erfurt eröffnet. Das ist Haus zum Roten Ochsen, Fischmarkt 1, ganz zentral, ein seriöser Ort, ein gediegener Ort, wo es dann richtig krachen wird, auch zur Eröffnung. Da wird nämlich Audiokoma spielen, es wird um Punk gehen, es geht um Hauskreise, es geht um Performance, es geht um eben Untergrund und Subkultur. Und die beiden Kuratorinnen, Susanne Knorr und Tilly Büchner, sind zu Gast im Studio. Das ist ein weitreichendes Programm, was ihr demnächst veröffentlichen werdet. Am 7. geht's los. Da wird es aber gediegen und seriös, außer bei der Musik. Da kracht es dann ordentlich, Tilly, oder? Wie geht das zusammen mit den Reden, den offiziellen Reden, wenn Herr Bausewein kommt und dann sprechen wird und die Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und vorher oder danach spielt Audiokoma?
Ich glaube, die sind alle schon ganz gut eingestimmt. Ja. Also wir haben gedacht, das ist einfach mal nicht so eine normale. Es wird natürlich eine normale Eröffnung im Sinne geben, dass Leute kommen und dass Leute reden. Aber wir möchten gerne, dass Audiokoma schon spielt, wenn die Leute reinkommen und sie sozusagen an die Hand genommen werden und schon ein bisschen in die Zeit versetzt werden mit der Musik, beziehungsweise wissen, dass jetzt hier nicht das Kuschelprogramm angesagt ist. Und weil du gerade den OB, Herrn Bausewein, ansprichst, er hat ein ganz, ganz wunderbares Vorwort geschrieben, ja, und schlägt den Bogen zur jungen Kultur. Kulturszene heute und hält das für unbedingt notwendig. Und deswegen bin ich schon sehr drauf gespannt, was er zu sagen hat.
Da bin ich ja beruhigt. Dann ja, wird das so sein am 7. Dezember, obwohl das natürlich so ein offiziöser Termin ist, 18 Uhr, wenn man sich in Ruhe die Ausstellung anschauen möchte, dann sollte man vielleicht nicht zur Eröffnung kommen, sondern an anderen Tagen.
Ich würde aber unbedingt zur Eröffnung kommen, weil es ist die einzige Chance, mindestens 25 der Künstlerinnen und Künstler zu begegnen.
Ach, die sind da, das ist ja doch interessant.
Ja, also und Audiokoma spielt.
Und 50 Künstlerinnen und Künstler. Reden, es gibt Häppchen, es gibt wahrscheinlich Rotwein und was alles. Nee, Häppchen. Ihr habt das Geld lieber in die Ausstellung gesteckt, natürlich, anstatt in die Häppchen. Klar. Für gar nicht so schlecht. Ansonsten Dienstag bis Sonntag, 11 bis 18 Uhr, Donnerstag, 11 bis 22 Uhr in der Kunsthalle. Also das heißt, man kann sich mit den Künstlerinnen und Künstlern dann schon unterhalten. Die sind jetzt nicht so scheu und die sind dann da. Wie habt ihr die denn alle überhaupt zusammengekriegt und überredet, dass sie da hinkommen? Ich meine.
Na, wir sind über ein Jahr lang in fast 30 Ateliers gewesen.
Ach du Schreck.
Und das ist extrem intensiv und ausgesprochen spannend gewesen. Und wie gesagt, oft sehr berührend. Und wir haben ja nach einem Jahr gedacht, hat denn unser Konzept Bestand? Also wir haben uns jetzt ein tolles Konzept.
Ja?
Naja, kurz, ganz kurz. Und haben, also wenn man ein Jahr an der Theorie sitzt, hat man das Gefühl, jetzt muss es losgehen, jetzt müssen wir die Theorie unbedingt mit realen Bergen untersetzen und gucken, stimmt das denn so, wie wir das haben.
Ne? Da kommt man dann irgendwo an einen Punkt, wo man denkt, kann man überhaupt dieses große Haus füllen? Und jetzt ist es so, wir würden gerne anbauen.
Ja, also das ist so viel geworden. Ja. Nochmal ein paar Worte zu den Künstlerinnen und Künstlern. Jetzt kann man sich ja pauschal nicht sagen, aber was ist aus denen geworden? Man merkt das ja, also wenn man sich jetzt mit SED-Stasi-Opfern beschäftigt anschaut, dass dann viele den Bruch nicht verkraftet haben und zum Teil existenziell prekär sind, arbeiten und es sozusagen nach den Maßstäben der heutigen Gesellschaft es eben nicht geschafft haben. Ne? Also nicht die großen Künstlerinnen und Künstler geworden sind, sondern so vor sich hindümpeln, ob sie dann dem Reihen sind oder nicht. Wie könntet ihr sagen, wie es den Künstlern von damals geht? Oder ist das auch wiederum ist das auch so eine heterogene Gruppe, dass man das gar nicht sagen kann, Teli?
Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis überhaupt oder eine der wichtigsten aus diesem Projekt ist, dass eigentlich alle tatsächlich noch künstlerisch aktiv sind und arbeiten. Aha. Und viele sicherlich unter diesen prekären Umständen, die du ansprichst. Aber das heißt einfach, diese Wichtigkeit, dieses existenzielle Bedürfnis der Künstler in diesem Bereich arbeiten und sich ausdrucken zu können. Also da waren wir beide überrascht. Ne? Das ist, und zu diesen anderen Sachen, zu den Werken, weswegen wir dann auch gesagt haben, jetzt müssen wir es wissen. Es ist natürlich, die Biografien der Künstlerinnen und Künstler sind natürlich durch diese Dinge geprägt, sie sind weggegangen. Und das wissen wir alle, wie das gewesen ist, manchmal über Nacht von heute auf morgen. Viele Dinge sind einfach zurückgeblieben, verschwunden, manche sind zerstört worden. Also das ist schon auch sehr, sehr viel wirklich verloren gegangen.
Also von den 50 Leuten sind also viele, haben Erfurt verlassen? Susanne?
Ein Teil. Also wir haben jetzt mal gezählt, also von den 50 Leuten sind ungefähr noch 20 in Erfurt beziehungsweise im weiteren Umfeld angesiedelt. Ein Teil sind wirklich nach Berlin gegangen. Also wir haben kaum Künstler, also das ist vielleicht eine Handvoll, die quer durch die Republik verteilt ist. Also Konzentration ist dann noch Berlin gewesen. Wir haben jetzt noch nicht ganz genau gezählt, wie viele die Ausreise beantragt haben und ausreisen durften oder auch mussten. Das waren sicher auch nochmal einige, aber wie gesagt, Schwerpunkt Erfurt, Berlin.
Aber ich würde gerne nochmal ein was ganz kurzes, wir haben vorhin schon mal über die Situation der Stadtsicherheit gesprochen. Dieses Konzept haben wir auch als Prozess verstanden und natürlich tauchte immer wieder auf Stadtsicherheit, aber nicht nur im Sinne dessen, dass die einzelnen Künstler bespitzelt wurden, sondern es blieb auch nicht aus, dass auch Künstler für die Stadtsicherheit gearbeitet haben, ob gezwungen oder freiwillig, ist auch unterschiedlich gewesen und es war von Anfang an klar, dass wir einen Umgang damit finden mussten. Und wir haben sehr mit uns gerungen, welche Form das finden soll, weil wir wollen nicht stigmatisieren, wir wollen halt wirklich einen Schritt zur Aufarbeitung leisten und es wird jetzt eben in dem Teil, den Gabriele Stütze als Forschungsarbeit bekommen hat, werden die bisher bekannten IMs auch namentlich benannt werden. Oh. Es gibt aber, und das ist glaube ich der wichtigere Schritt dabei, es wird ein Podium, nee keine Podium, es wird einen Gesprächskreis geben, wo sich IMs bereit erklärt haben, in diesem Modum zu sprechen. Und das wird ergänzt durch Künstlerinnen und Künstler, die eben bespitzelt wurden. Und wir denken, das ist die große Chance, die so eine Ausstellung auch bietet, wenn man dieses Thema anfasst, ernsthaft diesen differenzierten Blick darauf zu werfen. Wie ist zu diesen Situationen gekommen? Und ich glaube, das dürfte schon ziemlich einmalig sein. Und ja, wir hoffen, dass das ein guter erster Schritt ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist sowas. Man könnte sagen, es ist eine Enthüllungsausstellung, aber es ist ja mehr, denn ihr bringt die Leute zusammen.
Nein, das wollen wir genau nicht zeigen.
Also nicht, dass man's ganz, ganz nicht Leute bloßstellen, sondern sagen, also die waren das. Sie sind, ja, und also dass ihr die zusammenbekommen habt, dass ihr Künstler dazu gebracht habt, die als IM gearbeitet haben, aus welchen Gründen auch immer, das dann deutlich zu machen und mit denen, die bespitzelt wurden, zusammenzubringen. Wie habt ihr das hingekriegt? Also das ist ja.
Das ist Gabriele Stötzer zu danken, die ja wirklich diesen Forschungsauftrag hatte, die natürlich auch den Kontakt zu den Künstlern aus dieser Zeit hatte und dort, glaube ich, schon mit einem großen Fingerspitzengefühl auch rangegangen ist und mit den Künstlerinnen und Künstlern gesprochen hat. Das ist ja auch, glaube ich, schon beachtlich, dass mehr als 20 Leute gesagt haben, wir stellen unsere Akten zur Verfügung, liest drin und wir stellen auch zur Verfügung, dass es veröffentlicht werden kann. Auch das ist nicht Normalität und das ist vielleicht eben auch dieser Abstand, den es brauchte. Das wäre vor 10 Jahren mit Sicherheit nicht möglich gewesen.
Das heißt, das gibt die Chance, eine differenzierte Sicht auf die Dinge zu kriegen und nicht zu sagen schwarz-weiß, sondern und Opfer und Täter, sondern irgendwie die ganzen Grautöne und das liegt dazwischen, zu verstehen, wie Menschen in die Situation gekommen sind, dass sie gespitzelt haben, dass sie irgendwie da glaubt haben, sie haben das alles im Griff und warum jemand was gemacht hat, ja, das könnte helfen.
Dass im Prinzip auch keiner irgendwie gefeit davor war, wahrscheinlich sich selber durch irgendeine Handlung in diese Situation zu bringen, von der Staatssicherheit angeworben zu werden. Also das reicht wirklich bis in die Punkkreise rein und das ist, finde ich, schon sehr bezeichnend, sehr, sehr interessant und wirklich für uns so wichtig, dass man darüber sprechen sollte.
Es ist für uns interessant, die vielleicht in der DDR gelebt haben. Was ist für Leute, die in der Zeit im Westen gelebt haben oder noch gar nicht geboren waren, ist für die das interessant? Kann das spannend sein? Oder ist das irgendwie, da reden die Alten über die Vergangenheit oder?
Also wir hoffen, dass es auch für die jüngere Generation spannend ist. Deswegen schlagen wir den Bogen ja größer und sagen, es nützt nichts, nur die künstlerischen Exponate auszustellen. Die erklären sich nicht aus sich selbst heraus. Also als Kunstwerke sicherlich, aber nicht als Zeichen für die Zeit. Und wir sind gespannt, wie es wird. Also wir haben auch Kontakt zu den Lehrern aufgenommen, sodass es also auch Führungen für die Schulklassen geben wird. Die kann man auch anmelden in der Kunsthalle.
Ja, das ist möglich, praktisch im Unterricht das einzubeziehen.
Natürlich.
Und zu sagen,
und da bietet sich alles Mögliche an. Da bietet sich Ethikunterricht an, da bietet sich Geschichtsunterricht an, da bietet sich natürlich auch der Kunstunterricht an, also Musik, Literatur. Man kann also eigentlich ganz vielfältig diese Ausstellung betrachten. Und ich würde sagen, es ist einfach, weil du gefragt hast, ob das auch für jemanden, der in der Berlin groß geworden ist, interessant ist. Und ich finde es einfach ganz wichtig, also weil wir uns einfach nach diesen vielen Jahren der Wiedervereinigung trotzdem, ja, oder wir haben alle noch Defizite, was die Geschichtsaufarbeitung angeht. Und das soll jetzt einfach ein Beitrag sein. Das ist sicher ein regionaler Beitrag, aber im Kontext der Aufarbeitung der Subkultur und generell auch der Kultur der DDR, der Geschichte der DDR, ist das schon einfach ganz wichtig.
Also, es gibt auch ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben eine junge Videokünstlerin, die Anna Friedrich, und die haben wir gebeten, haben sie auch schon auf der Arthur mit ausgestellt in der Videolounge, und erschien uns auch wirklich eine gute Wahl, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und zwar haben wir sie gebeten, mit den Künstlerinnen und Künstlern einen Dokumentarfilm zu drehen, und zwar über die Zeit von damals oder zwischen damals und heute. Und es ist ein ganz, ganz wunderbarer Film entstanden. Er heißt
Der Untergrund am Schnürsenkel.
Genau, 12 Fragmente. Und es ist ihr gelungen, ein ganz einfühlsames Porträt der Künstlerinnen und Künstler zu zeigen, mit Fragen nach dem damals auch, warum sind sie geblieben, warum sind sie gegangen, nach Fragen für wichtige Punkte, die Kunst für sie bedeutet haben. Und vor allen Dingen hat sie ihnen einen Raum gegeben, ein kleines Experiment, eine kleine Performance zu machen. Aber da wollen wir jetzt auch noch nicht mehr verraten. Es ist auf jeden Fall ein ganz schöner Film geworden.
Also ab 7. Dezember, 18 Uhr, kann man das Geheimnis lüften, und da gibt es ein riesiges, vielfältiges Programm um die Ausstellung zwischen Ausstieg und Aktion, die Erfurter Subkultur der 60er, 70er und 80er Jahre in der Kunsthalle zu Erfurt am Fischmarkt 1. Jetzt sagen wir nochmal die Öffnungszeiten, also Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr, Donnerstag 11 bis 22 Uhr, also kann man auch spät nochmal hingehen in das Haus zum Roten Ochsen, und demnächst gibt es dann auch das Programm online. Die letzte Chance, Frau Knorr und Frau Büchner, noch was zu sagen. Dann muss ich gehen, also ihr natürlich auch.
Wir freuen uns auf euren Besuch am Samstag, 18 Uhr.
Zur Ausstellung auf dem Audiokoma wird spielen, wird Post-Punk und Roll and Pop geben. Ungefähr die Hälfte, also 25 Künstlerinnen und Künstler werden da sein. Ihr natürlich auch als Kuratorin. Mit euch kann man auch plaudern, und dann kann man meckern, schimpfen, loben und sich gut unterhalten.
Genau, so soll das sein. Also wirklich so vielfältig wie die Ausstellung und wie das Leben einfach damals auch war.
Jetzt schaffen wir das letzte Musikstück nicht mehr, aber dann müsst ihr irgendwann nochmal wiederkommen und eure vielen CDs, die ihr mitgebracht habt, irgendwann abspielen. Dankeschön, Susanne Knorr und Tilly Büchner, die Kuratorin der Ausstellung zwischen Ausstieg und Aktion. Euch noch einen schönen Tag und eine wunderbare Ausstellung. Tschüss.
Ja, vielen Dank. Tschüss. Euch allen auch einen schönen Tag und bis Samstag.